Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, die Inflation in den USA ist nun so niedrig wie vor 2 Jahren. Die Zinswende der Notenbank Fed scheint also ihre Wirkung zu zeigen und befeuert die Stimmung an der Börse. Manche Investoren setzen auf ein Ende der Zinserhöhung, andere spekulieren gar schon wieder über sinkende Zinsen. Doch wenn die Fed-Notenbanker Ende des Monats zusammenkommen, rechnen viele mit einem weiteren Zinsschritt. Hinzu kommt, nach der Zinswende ist vielleicht vor der Rezession. Es droht also eine wirtschaftliche Abkühlung. Was also soll ich als Anleger jetzt tun? In dieser Episode habe ich jemanden zu Gast, der sich diese Frage jeden Tag stellen dürfte und mit 1,4 Billionen Euro so viel Geld verwaltet wie keine andere Frau auf der Welt. Sonja Laut, Investmentchefin beim britischen Vermögensverwalter Legal & General. Wir sprechen darüber, welche Szenarien an den Märkten nun realistisch sind, was das für einzelne Anlageklassen bedeutet und wie Anleger ihr Depot jetzt absichern. Ja, Frau Laut, herzlich willkommen hier bei uns im Börsenwoche-Podcast. Schön, dass Sie heute am Start sind, aus dem fernen London übrigens, muss man ja noch sagen.
Dankeschön, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
Ja, ich habe ja schon in der Anmoderation kurz gesagt, um ein bisschen Werbung auch zu machen, kleiner Scherz. Es gibt ja keine Frau auf der Welt, die so viel Geld verwaltet wie Sie. 1,4 Billionen Euro ist ja schon eine ziemliche Summe. Ich glaube, das können sich die meisten Hörer nicht so ganz vorstellen und die sind schon ziemlich froh, wenn sie ihre paar Kröten auf dem Konto, und da schließe ich mich explizit ein, irgendwie sicher durch diese Zeiten bringen. Und da direkt mal die Frage, Frau Laut, wie geht man denn damit um, so ein Batzen Geld zu verantworten, der dann auch noch von anderen Leuten ist?
Naja, ich muss es ein bisschen relativieren, weil zum einen glaube ich, bei dem amerikanischen Haus State Street ist tatsächlich auch eine Frau als CIO tätig und die sind sehr, sehr groß auch in Bezug auf das verwaltete Vermögen. Aber grundsätzlich geht es hier ja nicht darum, dass ich jede einzelne Investmententscheidung selbst treffe, sondern natürlich ein wunderbares Team habe, was das Geld für unsere Kunden anlegt. Und da bin ich auch wirklich überzeugt von, dass es um Teamarbeit hier geht. Es geht hier nicht um individuelle Entscheidungen, sondern natürlich die Komplexität des Marktes zu verstehen und dann in die richtigen Investmententscheidungen umzusetzen. Aber ich glaube, keiner würde erwarten, dass ich das alleine mache, sondern natürlich unterstützt werde von einem wunderbaren Team.
Dann brauche ich zu Hause auch noch ein Team. Ich muss meine Frau, meinen Hund überzeugen. Mein Hund hat ja letztes Mal schon gegen ChatGPT ein Portfolio errichtet und gar nicht so schlecht abgeschnitten, muss man sagen. Also, na, wenn ich ihn davon begeistern kann, ab und zu mal meine Geldanlage zu machen, dann läuft es da auch. Okay, steigen wir mal so ein bisschen ins Thema ein. Und zwar war ja letzte Woche dann auch der große Tag in den USA. Da wurden ja die neuen Inflationszahlen verkündet und die sind ja tatsächlich besser ausgefallen, als viele gedacht haben. Also jetzt sind wir bei 3%. Die Zielmarke der Fed liegt bei 2% Inflation. Jetzt kann man pessimistisch sagen, ja, knapp daneben ist auch vorbei. Aber man könnte auch sagen, ist jetzt vielleicht mit den Zinserhöhungen das Schlimmste vorbei? Frau Laut, was ist da Ihre Einschätzung?
Na, erstmal glaube ich, ganz wichtig zu sagen, das Schlimmste sind gar nicht mal die Zinserhöhungen. Und wir haben uns ja nun wirklich sehr lange damit beschäftigt, wann wir denn tatsächlich hier den Höhepunkt erreicht haben. Ich glaube, viel wichtiger ist, im Vorausblick festzustellen, wie lange bleiben denn die Zinsen hoch? Und jetzt haben Sie die Inflationsdaten schon angesprochen, gerade in den USA. Und wir müssen hier uns ein bisschen mit dem Detail beschäftigen, denn wie wir wissen, das ist ja immer leider nicht so, dass die eigentlichen Zahlen einem wirklich das ganze Bild darstellen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, wir haben einmal 3% Inflation, aber das ist die sogenannte Headline-Inflation. Das heißt, da sind Komponenten wie Energiepreise und auch mehr volatilere oder transitorische Elemente drin. Und da haben wir uns ja seit der Pandemie sehr ausführlich mit beschäftigt, was denn strukturelle Inflationstreiber sind und was transitorische Inflationstreiber sind. Und wir wissen auf Basis des Energieschocks, dass natürlich Energie einen riesen Einfluss genommen hat auf diese sogenannte Headline-Inflation. Wenn wir uns anschauen, und das ist das, was den Zentralbanken und auch den Märkten noch Sorge macht, das ist die sogenannte Kerninflation. Das heißt, hier geht es um Themen wie Arbeitsmarkt, um Gehaltsinflation, um die Inflation für Serviceleistungen, weil die in der Regel längerfristig und struktureller Einfluss nehmen auf das Inflationsgefüge. und insofern natürlich auch länger brauchen, um sich wieder zu normalisieren. Der Grund, warum auch in den USA die Inflation so deutlich zurückgekommen ist, sind hauptsächlich Energiepreise und die Preise für Güter, die ja auch, wir denken zurück an die Pandemie-Normalisierung, wir hatten keine Chips, das heißt, wir konnten keine Autos produzieren, das heißt, wir haben Lieferketten gestört und damit natürlich Preise für gefertigte Güter extrem in die Höhe getrieben. Auch das hat sich normalisiert und insofern sehen wir auch hier die großen Schritte rückwärts. Aber nochmal, es geht um die Kerninflation, die hier das zukünftige Zinsgefüge bestimmen wird. Und da sehen wir noch nicht, obwohl natürlich wir tatsächlich ein Plateau erreicht haben, da sehen wir noch nicht die deutlichen Abschwächungen, die wir sehen möchten. Und insofern das Schlimmste ist gar nicht mal, ob wir jetzt nicht, ist es 4, 4,5, in England war es ja noch mehr, nicht? Da hat ja die Zinsstrukturkurve deutlich sich erhöht auf Basis der letzten Zahlen, sondern es geht vielmehr darum, wie lange muss es denn hoch bleiben, weil es ist die Unsicherheit, die Märkte hier gar nicht mögen. Und wir haben ja nicht, haben wir gesehen, seit Mitte Mai ganz, ganz deutliche Anpassungen gesehen, weil eben diese Unsicherheit noch da ist, wie sich tatsächlich das Inflationsthema weiterentwickeln wird.
Jetzt haben ja einige Investoren schon ziemlich früh darauf gesetzt, okay, jetzt haben wir einen gewissen Peak erreicht bei den Zinsen. Jetzt sind wir mal optimistisch und sagen, okay, noch in diesem Jahr gehen die Zinsen nach unten. Das sieht ja erstmal nicht so aus. Ich meine, ja, im Juni hat die Fed zum Beispiel ja auch eine Zinspause erstmal eingelegt. Wenn jetzt die Notenbanker in den USA aber am 26. Juli zusammenkommen, dann scheint es ja erstmal noch einen Tacken hoch zu gehen. Also sie halten jetzt eine Zinssenkung noch in diesem Jahr eher für unwahrscheinlich.
Zwei Dinge dazu. Einmal, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, die Erwartungen im Moment sind erstmal noch weitere Zinserhöhungen. Und da haben wir gerade hier in England, glaube ich, die Erwartungshaltung plus 175 Basispunkte, für die Fed und die EZB ungefähr plus 30, 40 Basispunkte. Das hängt ein Stück weit davon ab, was wir tatsächlich jetzt in den Daten sehen. Nochmal, Zinssenkungen könnten nur erfolgen, wenn wir tatsächlich das Inflationsthema deutlich rückläufig sehen und insbesondere die Kerninflation. Solange das nicht der Fall ist, und da müssen wir uns auch ganz klar positionieren, alle Zentralbanken haben es ganz, ganz deutlich gemacht, sie werden Zinsen nicht senken, bis sie nicht davon überzeugt sind, dass das Inflationsthema unter Kontrolle ist. Also da hat keiner versucht, mit Worten zu spielen. Das war eine ganz klare Aussage von allen. Zinsen werden nicht zurückkommen, bis wir tatsächlich deutlichen Rückgang sehen in der Kerninflation.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Die Zinsthematik ist ja das eine, das andere ist ja die wirtschaftliche Verfassung. Also man sagt ja auch manchmal, ja, nach der Zinswende, auch wenn sie jetzt noch läuft, ist vor der Rezession. Jetzt haben wir aber in den USA gesehen, der Arbeitsmarktbericht vor einigen Wochen, der deutet ja darauf hin, dass die Wirtschaft doch relativ robust ist. Auch der Fed-Konjunkturbericht, der jetzt jüngst veröffentlicht wurde, der geht ja auch sogar von einer leichten Erholung aus. Also bleibt jetzt die Rezession dann doch irgendwie aus? Also ist die Zinserhöhung doch nicht so schlimm gewesen für die Wirtschaft, wie manche befürchtet hatten?
Ist eine ganz, ganz wichtige Frage, und da haben wir ja eine ganz, ganz interessante Debatte gehabt seit Jahresanfang, nicht? Wenn wir kurz zurückdenken, Ende letzten Jahres, da waren wir ja wirklich in einer ganz, ganz schlechten Stimmung. Da haben wir über Blackouts nachgedacht, nicht? Wegen der Energiekrise und was passiert denn im Winter, wenn es denn alles nicht reicht?
Diese Horrorszenarien.
Genau, die Horrorszenarien, die sich ja dann tatsächlich nicht realisiert haben. Und insofern diese Idee des Hard Landing, nicht? Da hat man ja eine Rezession direkt schon im Winter erwartet, weil ganz klar, wenn der Energieschock so dramatisch eingreift in das wirtschaftliche Umfeld, dann wäre die Rezession unausweichlich gewesen. So, das ist nicht passiert. Der Winter war milde, Gaspreise kommen zurück. Dann haben wir auch noch die Wende gesehen in Chinas Covid-Politik, nicht? Und ein bisschen in Stimulus und im Impuls aus der chinesischen Volkswirtschaft. Und insofern auch plötzlich nicht diese Idee, es ist ja doch alles viel robuster, als wir es gedacht haben. Jetzt müssen wir aber natürlich nicht vergessen, Inflation und Wachstum sind natürlich sehr stark miteinander verbunden. Das eine kann nicht robuster bleiben und das andere sich ganz wunderbar abschwächen, weil natürlich am Ende eines Zyklus haben wir ohnehin inflationstreibende Tendenzen. Nicht? Wir sehen es am Arbeitsmarkt nicht, der ist wahnsinnig tight. Arbeitslosigkeit ist auf historischen niedrigen Niveaus. Und insofern ist das natürlich ganz klar ein Treiber für Gehaltsinflation. So, das heißt, wir können eigentlich nicht erwarten, dass der Arbeitsmarkt so bleibt, wie er ist und so positiv und so stark und zeitgleich denken, dass sich strukturelle Inflationstreiber abschwächen. Nicht? Da ist ja ein Gegensatz in dieser Behauptung. Und die Frage, die sich Investoren stellen müssen, ist vielmehr Timing. Und da ist ein anderer Aspekt noch sehr wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Zinserhöhungszyklus, den wir letztes Jahr gesehen haben, extrem kurz war. Und wir wissen, Zinsen operieren ja mit einem Zeiteffekt, nicht? Da ist ein Lag dazwischen, weil wenn wir uns das normale Kreditgeschäft anschauen, dann sind Refinanzierungen der Mechanismus, mit dem höhere Zinsen in die Wirtschaft übertragen werden. So, aber Refinanzierungen passieren natürlich nicht direkt im Anschluss an einen Zinserhöhungszyklus, sondern in der Regel gestaffelt über einen längeren Zeitraum. Ja. Und insofern sollten wir nicht vergessen, dass wir vermutlich noch nicht den ganzen Einfluss dieses Zinszyklus gesehen haben. Und obwohl es jetzt so aussieht, dass wir dieses sogenannte Goldilocks-Szenario vielleicht doch bekommen können, sind wir sehr vorsichtig, dass wir nicht vergessen sollten, dass dieser Time-Lag tatsächlich auch dieses Mal stattfinden wird.
Es gibt ja noch so einen anderen Frühindikator, der immer sagt, okay, hier kommt jetzt die Rezession. Das ist ja, Sie haben das Wort ja gerade schon benutzt, diese inverse Zinskurve. Also ganz platt gesagt, wenn es ja für kurzlaufende Anleihen höhere Renditen gibt als für langlaufende, was ja sonst eben andersrum ist. Und genau. Das sehen wir ja gerade, dass ja eben diese Zinskurve bei den Anleihen invers ist. Und das deutet halt darauf hin, dass die Wirtschaft, dass der wirtschaftliche Abschwung kommt. Glauben Sie, dass das auch diesmal der Fall sein wird? Also, dass man sich durchaus darauf verlassen sollte?
Ja, wir sehen keinen Anlass in den Daten und natürlich, Sie haben es gesagt, die inverse Strukturkurve, aber auch natürlich unsere Erwartungshaltung, dass die Refinanzierungswelle erst noch kommt. Und insofern, wir haben schon einige Indikatoren hier in Europa, wo gerade die Einkaufsmanager-Indizes doch schwächer reingekommen sind und wir jetzt schon erwarten, in der zweiten Jahreshälfte, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, sich die Wirtschaft deutlich abschwächen wird. Und insofern ist es mehr eine zeitliche Frage, als die Frage, ob tatsächlich eine deutliche Abschwächung kommen wird. Ich weiß, da sind dann viele auch noch in der Debatte, was eine technische Rezession ist gegenüber einer normalen Rezession. Da möchte ich mich gar nicht so sehr dran aufhängen. Es geht um eine deutliche Abschwächung der Wirtschaftsleistung, die in der Folge dann natürlich auch zu einer Abschwächung der Inflationstendenzen führen sollte. Das ist der normale Zyklusablauf und wir sehen im Moment keinen Grund zu glauben, dass dieser Zyklus so deutlich davon abweichen sollte.
Abschwächung der Wirtschaftsleistung heißt ja im Umkehrschluss natürlich auch, dass die Unternehmen weniger Gewinne machen. Und das ist ja auch nicht das Beste unbedingt für die ganzen Anlegerinnen und Anleger. Sollte ich mich jetzt da jetzt vielleicht auf einen Börsencrash sogar wappnen? Oder würden Sie sagen, ja, ein Crash ist jetzt zu vieles Guten. Aber man sollte sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es in der zweiten Jahreshälfte erstmal wieder nach unten geht, nachdem die erste ja so gut lief, muss man ja sagen.
Haben Sie ganz richtig gesagt, in einer Abschwächung der wirtschaftlichen Leistung werden Gewinnerwartungen und natürlich auch die Gewinnsituation der Unternehmen zurückgehen. Da gibt es in all den Jahren der Historie, um rückwirkend auf Märkte zu gucken, keine Ausnahme. Und insofern muss man sich dann natürlich im Kontext des sehr positiven Umfelds und der positiven Entwicklung von Risikoanlageklassen im ersten Halbjahr Gedanken machen, wo eventuell das größte Risiko sich verbirgt. Wieder, wenn man statistisch sich anschaut, wie sich Aktien am Ende des Zyklus entwickeln und dann in die Abschwächung und in die Rezession. Es ist die schwächste Anlageklasse. Da gibt es auch wieder kein Vertun und insofern sollten Anleger sich darauf vorbereiten. Jetzt geht es aber natürlich immer darum, muss ich jetzt alles verkaufen? Nein, natürlich nicht. Je nachdem, wie lang mein Anlagehorizont ist, habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, entweder ich kann mit Staatsanleihen eine Beimischung zur Abfederung und Absicherung mit beimischen oder aber natürlich auch ein Stück weit sagen, naja, vielleicht nehme ich jetzt ein bisschen Risiko aus meinem Portfolio raus, um zu einem späteren Zeitpunkt bei besseren Kursen wieder einzusteigen. Das kann man aber ganz, ganz schlecht so generalisieren, weil das nicht auf jeden zutrifft. Deswegen habe ich versucht, wirklich im Generellen zu sagen, Aktien tun sich schwer in einer Rezession und das sollte jeder Investor wissen. Das heißt, wenn Sie das Geld brauchen, dann ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, das Risiko zu reduzieren.
Risiko reduzieren ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Sie haben ja gerade schon gesagt, ja, Staatsanleihen das lohnt sich wieder. Wir sehen ja, dass es bei ziemlich sicheren Anleihen wieder locker 4, manchmal sogar 5 oder mehr Prozent pro Jahr. Gab es ja lange nicht mehr. Man hat ja teilweise bei Anleihen sogar noch draufgezahlt, wenn man mal sich die deutsche Bundesanleihe anschaut. Ist ja nicht so lange, dass sie überhaupt positiv rentiert. Aber vielleicht nochmal auch mit Blick auch auf Aktien. Ja, Aktien laufen jetzt tendenziell, haben es etwas schwieriger. Aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten im Aktienbereich, da gewisse Schwerpunkte zu setzen. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Technologiewerte, die es ja in solchen Phasen dann schwieriger haben, da könnte man vielleicht reduzieren. Aber es gibt ja auch durchaus Branchen, die ja auch in konjunktursensiblen Zeiten durchaus noch Potenzial haben, oder? Nach dem Motto, ja, auf Shishi kann man verzichten, ich brauche auch kein neues Smartphone, aber gegessen wird immer.
Ja, haben Sie ganz richtig gesagt. Es gibt defensivere Sektoren und Unternehmen, die natürlich einen weniger starken Einfluss sehen werden auf ihr Unternehmensergebnis. Die Klassifizierung arbeitet normal auch ganz positiv in einem rezessiven Umfeld. Und insofern kann man sich da durchaus defensiv positionieren, wenn man nicht grundsätzlich Aktien verkaufen möchte. Wie gesagt, Staatsanleihen, Sie haben es gesagt, und das ist vielleicht auch dieses Mal ein anderer Vergleich, weil wenn ich natürlich Staatsanleihen, wie Sie gerade gesagt haben, mit 4-5% Rendite kaufen kann. Wir sagen im Englischen, there is income in fixed income, was ja lange nicht der Fall sei. Also ich kann wieder ein Einkommen generieren, was wir so lange nicht gesehen haben. Dann ist das eine ganz andere Attraktivität und eine andere Proposition, die ich mir jetzt anschauen kann.
Zumal es ja auch eine Realrendite tatsächlich mittlerweile ist. Ne? Lange war es ja so, dass mit Anleihen vielleicht nominal, also vor absolute Inflation irgendwie eine Rendite erzielt habe, aber danach halt nicht mehr. Ne? Und das dreht sich jetzt ein bisschen, oder?
Also längerfristig muss man das sich natürlich anschauen, wie sich das Inflationsniveau entwickelt. Das heißt, reale Renditen gegenüber nominalen Renditen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil tatsächlich natürlich inflationsbereinigt wir in Zukunft uns doch Gedanken machen müssen, wo tatsächlich noch attraktive Renditen zu finden sind. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir festhalten, dass unsere Erwartungshaltungen zu allgemeinen Renditeerwartungen zurückkommen müssen auf Basis eben der Veränderungen, die wir sehen und natürlich auf Basis der Tatsache, dass das Zinsniveau sich deutlich verändert hat. Und insofern ist das einmal der kurzfristige Blick. Nicht? Wir haben bislang natürlich unsere Diskussion sehr stark, nicht, was passiert jetzt in der zweiten Jahreshälfte, was ist vielleicht der Anfang 2024. Aber wenn wir uns jetzt längerfristig natürlich Gedanken machen, dann würde ich auch immer empfehlen, die großen strukturellen Themen in den Investment-Kontext mit einzubinden, weil es ganz klar ist, Opportunitäten sind nicht immer nur zyklisch und defensiv, sind auch nicht häufig regional gebunden, sondern wir haben ja doch tatsächlich jetzt über die letzten Jahre viele strukturelle Themen gesehen, die sich viel stärker entwickelt haben. Dekarbonisierung wird weiterhin ein Riesenthema bleiben, was natürlich in verschiedene Kategorien und branchenübergreifend eingeteilt werden kann. Und insofern würde ich empfehlen, eben diese Opportunität des wirtschaftlichen Umfelds zu nutzen, um zu schauen, ob man sich auch repositionieren möchte. Also nicht nur, möchte ich Risiko haben, ja oder nein, möchte ich defensiv gegenüber zyklisch, sondern welche Themen möchte ich eigentlich in meinem Portfolio wiedergespiegelt sehen, wenn ich mich wieder in den Aktienmarkt zurückbewege.
Eine große Hoffnung momentan ist ja das Thema KI. Da setzen ja gerade diverse Unternehmen drauf. Wir haben es auch in den Aktienkursen gesehen. Also allgemein gab es ja bei Tech-Werten in der ersten Jahreshälfte eine ziemliche Erholung. Also Tesla zum Beispiel 105% seit Jahresbeginn. Der größte Gewinner ist Nvidia. Wir haben es ja alle, glaube ich, mitbekommen. 180%. Ist das jetzt so eine Sache, wo Sie sagen, okay, da könnte man tatsächlich einsteigen, weil das Thema KI jetzt weiter in den Fokus gerät, viele Unternehmen darauf ausspringen, es durchaus Potenzial hat? Oder würden Sie sagen, ja, Leute, das ist halt ein Tech-Wert, diese Unternehmen haben es in Zukunft etwas schwieriger, sind auch noch total weit gelaufen und Anleger könnten sich jetzt damit, wenn jetzt wirklich die Rezession so hart wird, die Finger verbrennen? Was wäre da Ihre Position?
Grundsätzlich bin ich mehr ein Freund von diversifizierten Portfolien, die sich aber mit einem Thema auseinandersetzen. Also ich würde jetzt nicht mehr empfehlen, eine Aktie zu kaufen, um von künstlicher Intelligenz und der Tendenz zu profitieren. Und insofern Punkt 1, ja, wir glauben, dass das tatsächlich ein Thema ist, was sich sehr stark in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber wir haben auch andere Technologiethemen gesehen, zum Beispiel Cybersecurity über die letzten Jahre, die auf Basis der Veränderung des geopolitischen Umfelds und des Umfelds in der Pandemie allgemein plötzlich eine andere Bedeutung bekommen haben. Genauso wird es mit künstlicher Intelligenz sein, die zum einen natürlich jetzt als großes Risiko wahrgenommen wird im Kontext, wie disruptiv wird künstliche Intelligenz werden. Wir sehen es mehr auch als Opportunität, weil natürlich es als Enhancer, als zusätzliche Komponente auch bei uns zum Beispiel im Investmentprozess eingesetzt werden kann. Systematische Datenverarbeitung und natürlich die Hilfe bei der Interpretation und um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, bin ich der Meinung, ist mit Sicherheit ein Feld, wo wir künstliche Intelligenz positiv einsetzen können. Und da wird es viele Bereiche geben in der Arbeitswelt, jetzt nicht nur für Asset Manager oder für Banken, sondern grundsätzlich, wo künstliche Intelligenz positiv eingreifen kann. Mhm. Und insofern, da sehen Sie schon, ist das ja ein Thema, was Sie nicht nur mit einem Unternehmen unbedingt abgreifen können, sondern wo Sie brauchen die Enablers, Sie brauchen die Plattformen, Sie brauchen die entsprechenden Patente. Also da gibt es viele Unternehmen, die in dieser Wertschöpfungskette sich mit wiederfinden werden. Und da bin ich dann immer der Meinung, das ist das bessere Investment, weil dann setzen sie nicht unbedingt nur auf ein Unternehmen und dessen Erfolg, sondern sie setzen auf das Thema. Und ich glaube, da sitzt künstliche Intelligenz genauso neben Cybersecurity und natürlich Dekarbonisierung. Auch die Enabler für Dekarbonisierung ist das gleiche Thema. Also das so strukturell abzudecken, bin ich der Meinung, ist zukünftig fast der bessere Weg, um Risiko im Portfolio gut zu verteilen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben ja wahrscheinlich auch einen Sparplan auf den MSCI World. So, und der hat ja auch eine gewisse Tech-Gewichtung irgendwie bei, ja. Müsste ich nochmal nachschauen, um ehrlich zu sein, auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Ich meine 20% ungefähr US-Anteil sind auch über 60%. Was würden Sie denn da empfehlen? Sie haben ja gerade schon gesagt, auf keinen Fall panisch irgendwas verkaufen. Sollte man jetzt, wenn ich vor allem halt diesen MSCI World habe, vielleicht noch so ein paar Satelliten, ein Themen-ETF zum Beispiel, der auf Dekarbonisierung beispielsweise setzt oder Basiskonsumgüter, dann packe ich mir noch ein paar Staatsanleihen ins Portfolio. Aber würden Sie sagen, dass man da nochmal rangehen muss oder ist das, kann ich bei dieser Grundstruktur erstmal bleiben?
Naja, der Index wird immer reflektieren, wie sich die Marktkapitalisierung an den Märkten entwickelt hat. Ja. Und insofern ist es natürlich so, dass der Anteil an Technologiewerten deutlich gestiegen ist über die letzten Jahre. Es ist ja nicht nur seit Nvidia, sondern wir haben ja schon seit geraumer Zeit uns damit beschäftigt, dass eigentlich die Marktentwicklung extrem getrieben wird von einigen wenigen Unternehmen, mhm, anstatt von der Bandbreite an Unternehmen. Und das Phänomen hat jetzt nochmal einen neuen Schub bekommen mit der Entwicklung von Nvidia. Getrieben über die Idee der künstlichen Intelligenz. Und jeder Investor sollte sich darüber im Klaren sein, dass dann natürlich über die Bewertungsniveaus, die jetzt erreicht worden sind, in einer Rezession potenziell eventuell da auch mal ein deutlicher Rückschlag erfolgen kann. Aber hier geht es ja grundsätzlich darum, ob ich die richtige Risikomischung habe in meinem Portfolio. Der MSCI Welt reflektiert die größten börsennotierten Unternehmen. Dann kommt es darum, wie Sie gerade gesagt haben, habe ich wie viel Beimischung habe ich, wie hoch ist mein Aktienanteil überhaupt? Aber ich würde jetzt nicht nur auf Basis der Gewichtung von Technologie im MSCI-Welt irgendwelche Rückschlüsse ziehen, weil das ist reflektiert. Und da sind wir mal ganz ehrlich, hat ja auch ganz, ganz gut funktioniert über die letzten Jahre. Ist ja nicht so, dass sich die Leute beschwert haben über die positive Wertentwicklung, die sie damit erreicht haben.
Das stimmt. Vielleicht noch als letzten Punkt auch, weil wir Sie ja gerade auch nochmal das Thema ziemlich gut abgerundet haben im Sinne von Risikoreduzierung. Da ist ja ein Punkt, den man immer wieder ins Spiel bringt, dann Gold. Also Gold als Krisenwährung, als Absicherung in turbulenten Zeiten. Und das hat sich ja tatsächlich auch immer ziemlich gut manifestiert. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich zum Beispiel der Goldpreis in Dollar jetzt gerechnet mit dem S&P 500 zum Beispiel entwickelt hat, dann hatte er halt in den letzten 20 Jahren tatsächlich eine ziemliche Outperformance halt gezeigt. Und das insbesondere in Zeiten, wo es halt zur Rezession kam. Würden Sie sagen, okay, jetzt ist die Zeit, um den Goldanteil nochmal etwas aufzustocken, gerade mit Blick auf, dass sich das Zinsniveau vielleicht erstmal auf dem Peak momentan so einpendelt?
Also grundsätzlich ja, im Kontext, also ob wir jetzt aufstocken müssen oder nicht, ist die Frage wieder, wie risikoreich die Asset-Allokation im Moment ist. Aber grundsätzlich und bevor ich zu der Frage von Gold komme, das Thema der Asset-Class-Korrelation war ja 2022 ein ganz, ganz schwieriges. Mhm. Also die Idee, dass Staatsanleihen und Renten insbesondere als Puffer wirken und als Absicherung wirken in schwierigen Zeiten, hat ja in 2022 überhaupt nicht funktioniert, weil die Inflationssorge und der Inflationsschock die Korrelation umgedreht hat und wir beide Asset-Klassen deutlich im Negativen gesehen haben. Das ist wichtig zu verstehen, warum das passiert ist, weil bevor ich mir jetzt Staatsanleihen kaufe mit der Hoffnung, dass sie denn tatsächlich in einer Rezession mir diese Absicherung geben, muss ich verstehen, warum es in 2022 nicht funktioniert hat. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich zwischendurch auch in diesem Jahr immer wieder mal gesehen, dass sobald die Inflationsthematik überhand nimmt in Bezug auf die Unsicherheit, dann wird es schwierig für Fixed Income und für Staatsanleihen. Mhm. Und das ist wichtig zu verstehen. Aber das bedeutet natürlich, in einem rezessiven Umfeld ist die Erwartungshaltung, dass tatsächlich Renten diesem Diversifizierungskonzept und der Absicherung wieder treu werden, weil dann natürlich die Wachstumssorge überhand nimmt. Nicht? Also es ist eine ganz interessante Dynamik. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Inflation eine ganz, ganz lange Zeit überhaupt kein Problem war. Mhm. Und insofern natürlich diese Schockwirkung von 2021, 2022 und ein Stück weit auch noch in 2023 eben dazu geführt hat, dass dieses Thema der Korrelation ein deutlich wichtigeres geworden ist, weil wir können nicht mehr pauschal annehmen, dass Aktien und Renten invers korreliert sind. Da kommt jetzt der Goldpreis und natürlich eine Goldbeimischung gut dazu, weil um dieser Volatilität ein Stück weit noch entgegenzuwirken, kann Gold natürlich eine sehr positive Beimischung sein. Und insofern haben Sie, wie Sie es richtig gesagt haben, auch durchaus ein sehr positives Ergebnis gesehen, weil das eine Art und Weise ist, wie viele Anleger Gold als Beimischung in ihrem Portfolio sehen. Mhm. Da ist keine große Erwartungshaltung auf Wertzuwachs, aber auf Absicherung. Mhm. Gold hat diese Erwartungshaltung, dass eben in schwierigen Zeiten eben tatsächlich als positiver Absicherungsfaktor in schwierigen, volatilen Zeiten entgegenwirkt.
Und wenn man jung und fesch ist, kauft man den Bitcoin als digitales Gold.
Da sage ich mal nichts zu jetzt.
Genau, ist glaube ich auch ein guter Zeitpunkt, ist nochmal ganz kurz für unseren Disclaimer. Also weder wir noch Frau Laut können Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr im Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch vorher sorgfältig darüber, wo ihr euer Geld investiert. Und Frau Laut, vielen lieben Dank erstmal für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht und liebe Grüße nach London, würde ich sagen.
Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss.
Ja, und wer noch nicht genug davon hat zu wissen, wie man sein Depot in turbulenten Zeiten am besten absichert, den empfehle ich dann doch noch unsere aktuelle Wirtschaftswoche. In der Titelgeschichte geht es nämlich genau darum, wie sichere ich mein Depot jetzt in Zeiten von Konjunktureinbruch, der womöglich kommt, Zinsen, die immer noch ein bisschen steigen könnten, am besten ab. Den Link, den findet ihr unten in den Shownotes oder ihr könnt auch gerne zum Kiosk rennen und euch die aktuelle Ausgabe dort kaufen. Ja, das war's dann diese Woche wieder mit der Börsenwoche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.